Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Stirbst du oder was?
Direkt jetzt zum Start der Aufnahme sterbe ich.
Nehmen wir mal lieber zwischendurch, dann gibt es noch Klicks.
Ja. Aber ja, ich muss es aber auch so machen, dann, dass es irgendwelche Geräusche von sich gibt. Sonst ist es ja doof. Oder wir müssen irgendwann auf Videopodcast umsteigen. Dann wäre es vielleicht noch... Soll ja groß angesagt sein, habe ich gehört.
Videopodcast, richtig krass.
Ja. Ich habe für die Motorsportinteressierten unter uns, wir nehmen an einem Sonntag auf, mal wieder unser normaler Le Mans ist jetzt gerade zu Ende gegangen.
Ist schon live, oder was? Krass. Ich war auch gerade voll abgelenkt, aber gut, wir sind live.
Na klar, wir machen hier, ist alles real. Ja. Wir sind quasi der Be Real Podcast, genau wie die App.
Be Real, ist es nicht der Sänger von Cypress Hill? Einer der Main Rapper?
Nee, ja.
Die haben übrigens ein Album aufgenommen in der London Philharmonica Halle oder so, glaube ich. Das ist krass. Also es gibt ganz viele Videos davon.
Das ist krass. Wie, aber so mit Orchester oder was?
Ja, mit Orchester, so richtig im Anzug und so. Also es ist crazy. Das ist halt so, eigentlich ist es das komplette Gegenteil von dem, warum man Cypress Hill geil fand.
Ja, ich find's sowieso ein bisschen merkwürdig. Die sind ja auch wieder auf Tour gegangen. Und ich hab kurz überlegt, ob ich mir Karten kaufe, aber ich finde es irgendwie ein bisschen wild, weil alle, diese ganzen alten Rapper gehen jetzt nochmal auf Tour. Das finde ich irgendwie ein bisschen...
Nee, die alten Rapper, ich war am Freitag bei Carlos Santana, hier in Berlin, der ist 77 und das war eins der strangesten Konzerte, auf denen ich je war.
Okay, seine Hand ist jetzt schon KI gesteuert, oder was?
Nee, das nicht, also es war alles, also die Mucke... War ganz geil, wir hatten scheiß Plätze, weil wir in der Halle ist halt immer schwierig, weil dann musst du bei, wo es so auf die Instrumente ankommt, musst du halt eigentlich frontal zur Bühne sitzen. Also so mein Wild Guess. Und aber was viel lustiger war, war das Publikum da. Das war halt original das Fernsehgartenpublikum. Mhm. Also wirklich original das Fernsehgartenpublikum. Und ich bin ja ein Freund davon, Handys in Konzerten zu verbieten, weil selbst die alten Leute, die da waren, also Alice und ich waren die Jüngsten, selbst die haben die ganze Zeit gefilmt. Das hat mich so abgefuckt.
Ja.
Das war so anstrengend. Wenn so alte Leute wie Carlos Santana mit 77 auf der Bühne sind, dann machen die ja immer, um die Show ein bisschen zu strecken, machen dann sie mit ihren Leuten, die da noch auf der Bühne sind, so Soli oder beziehungsweise die machen dann Soli, damit er dann in die Beatmungsmaschine kann. Und das war da halt auch so. Also erst hat der Bassist 10 Minuten Solo gemacht, dann danach in der zweiten Hälfte die Schlagzeugerin musste 5 Minuten trommeln. Also es war okay, es war ganz cool. Der hat die alten Hits so gespielt, die man so die 7, 8 Lieder, die man von ihm kennt. Und ja, also es war halt witzig, weil es war komplett bestuhlt, also bis vorne hin. Und alle haben brav gesessen bis zum dritten Lied und dann sind sie komplett ausgerastet und sind alle nach vorne gegangen. Es war irgendwie süß. So, aber du hattest halt, es war eins der weirdesten Konzerte, auf denen ich je war. Ich glaube, so ist es auch bei Cypress Hill. Wobei bei Cypress Hill ist es wahrscheinlich noch ein bisschen abgefahrener, aber ich glaube nicht, dass es geil ist. Also auch dieses Konzert ist nicht, dieses in der Royal Albert Hall, das Konzert an sich ist nicht geil. Also so, weil das ist, nee, das, und ich glaube, live sind die auch einfach alt und nicht mehr geil.
Ja. Ja, aber ich war ja jetzt zweimal bei Bruce Springsteen, also irgendwie letztes Jahr und dann 1,5 Jahre früher schon. Und da war es, also das erinnert mich so ein bisschen daran, weil da waren wir, also Steffi und ich, waren so gefühlt auch so mit die Jüngsten erstmal. Also das Publikum war so ungefähr so alt wie er. Und es haben auch viele Leute gefilmt. Und was ich lustig fand, man kann das so am Geburtsjahr festmachen. Die Leute filmen halt alle querformatig.
Ja, genau. Haben die da auch alle so gemacht. Haben die da auch alle gemacht, wo ich dachte so, ihr Trottel. Ja. Also wofür? Um es auf dem Fernseher abspielen zu lassen? Ja. Wofür filmt ihr das jetzt?
Ja.
Aber es nervt mich halt wirklich. Es nervt mich halt wirklich. Neben uns saß ein Typ, der hat gedacht, er ist, keiner, jetzt fällt mir kein Filmmacher ein, aber er hat gedacht, er ist der neue
Francis Ford Coppola,
was der mit reinzoomen und dann, Alter, und vor allem jedes zweite Lied, wo ich denke so, das guckst du dir nie wieder an. Und es gibt es in besser auf YouTube.
Ja, ja.
Warum tust du das?
Ja, also, es gibt so viele.
Und es nervt halt wirklich, also so, wenn Leute ein Foto gemacht haben. Ich habe auch ein Foto gemacht. Und ich habe tatsächlich einen Anfang von einem Lied auch ganz kurz gefilmt, weil wir, da wo wir Happy abgegeben haben, der hat gesagt, das einzige Lied von Carlos Santana ist Maria Maria. Dazu habe ich früher immer getanzt, das finde ich schön. So, und der hatte Geburtstag und habe ich gesagt, so hier, damit du heute auch wieder tanzen kannst, Maria Maria. Der hat sich voll gefreut. Aber ansonsten habe ich das Handy nicht rausgeholt, weil ich finde es halt einfach respektlos gegenüber allen, die da sind und die eigentlich das Konzert sehen wollen. Mhm. Und ey, das war so unangenehm. Ich fand das ganz schlimm. Ich finde diese Band, wo Lino war, wo die Handyverbot hatten, also ich finde das so smart.
Ja. Ja, es ist halt nur ultra aufwendig, ne? Du musst, und ich habe das jetzt irgendwo in einem Podcast gehört, ich glaube, Rin oder so hat das erzählt, der hat ja mit Tim Gabel diesen Podcast. Es gibt wohl nur mehr oder weniger einen Anbieter, der diese Dinger herstellt, und es ist einfach ultra teuer. Also wenn du das, ne, wenn du dann für, keine Ahnung, jetzt in der Uber Eats Arena, ich weiß nicht, wie viele Leute da so reingehen beim Konzert.
Also es war nicht ausverkauft, ich denke mal, so 7.000 waren da.
Ja, okay, aber ne, so sagen wir mal, es ist ein gutes Konzert, 10.000 Leute, du brauchst ja auch 10.000 von diesen Beuteln, weil jeder hat ja ein Handy in der Tasche, und das ist halt auch echt ein krasser Kostenfaktor, und es verzögert halt den Einlass auch krass.
Ja, das glaub, ja, also das auf jeden Fall, aber ich verstehe es total.
Ja, ja.
Weil es nimmt halt den Leuten, die jetzt nicht die ganze Zeit filmen wollen, es nimmt den Leuten wirklich den Spaß. Es ist halt nicht cool. Und ich frage mich dann immer, also ja, so ein Erinnerungsbild mache ich von jedem Konzert, wo ich bin. Also wirklich von jedem Konzert mache ich mindestens ein Bild. Oder keine Ahnung, wenn Metallica spielt, das ist ja die Band, wo ich zu den meisten Konzerten bisher in meinem Leben war, dann nehme ich das Intro immer mit, weil ich das halt, das ist so ein Gänsehaut-Intro. Das ist halt von eine Handvoll Dollar, und dann kommen die auf die Bühne, und das ist halt wirklich so Gänsehaut. So, aber ansonsten lasse ich das Handy einfach in der Tasche oder gucke auf WhatsApp, aber ich mache nicht auf Filmmeister, weil das macht das ganze Konzert auch kaputt.
Naja. Ja, so ist es, ne?
Es ist, wie es ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Bitte lasst eure Handys doch zu Hause, wenn ihr auf Konzerte geht.
Ja.
Das wäre so viel besser. So, weil 2008, geile Überleitung, hat man das nämlich noch nicht gemacht. Weil da hatte man noch den Nokia Knochen. Nee, obwohl das stimmt nicht, da hatte man schon das iPhone. Aber da konntest du nicht aufnehmen, weil der Speicher gar nicht so groß war.
Nee, und du hattest auch nur ein iPhone. Also da musstest du schon, oder? War es nicht in der letzten Folge? Das war es nicht 2007? Hat das?
Ja, genau.
Ja, also ich hatte da.
So, und da hatte man. Warte mal, was hatte ich denn?
Ja, und außerdem, du hast so 3 Minuten gefilmt, war der Akku leer.
Ja, genau. der Akku war leer. Und da war das noch nicht so.
Nee.
Was gab es denn parallel zum iPhone?
Naja, ich hatte ja, also ich habe ja nie ein iPhone gehabt, aber ich hatte zum Beispiel dieses von der Telekom, das hieß G1, dieses, was du so aufschieben konntest, wo dann so eine Tastatur drunter zum Vorschein gekommen ist.
Stimmt, das gab es auch von Siemens, glaube ich. Und es gab von Microsoft, gab es die Smartphones, die auf Windows basierten.
Ja.
Auf Windows Mobile. Und dann gab es noch den Nokia Communicator.
Ja, aber stimmt, also weil ich meine, also das iPhone war ja schon eine ganze Zeit lang dann, ich glaube, das war tatsächlich dann Samsung hat so dann nachgezogen, ne?
Und ja, ich glaube, es gab noch andere, es gab
es gab HTC.
HTC Beispiel. Hatten so ziemlich die krassesten.
Ich glaube, von denen war auch dieses Telekom-Ding. Da stand zwar Telekom drauf, aber ich glaube, das war eigentlich ein HTC. Ja, keine Ahnung, ey. Ich habe dann irgendwann nur noch Samsung immer benutzt. Also, weiß nicht mehr ab wann, aber...
Ja, ich habe immer durchgewechselt. Alle mal ausprobiert. Ich bin immer hin und her gerissen. Also, das Geile an Samsung ist halt, dass die... Sie haben halt das größte Display. Und es ist das einzige Telefon neben dem iPhone, was ich auch angucken kann ohne Brille.
Ja, wobei ich werde immer häufiger jetzt gedisst für meine Riesenschrift, die ich eingestellt habe.
Ja, bei dir ist es aber auch, das ist auch unnormal. Das ist auch wirklich unnormal. Also, das ist ja ein Buchstabe pro Bildschirm.
Ja, aber ich habe mich jetzt schon so dran gewöhnt, irgendwie ist. Ja, okay, ich muss es vielleicht mal wieder umstellen.
Außerdem, du trägst auch eine Brille.
Ja, aber das ist ja das Problem. Ich kann ja, die ist ja für, das ist ja so eine Gleitsichtbrille und das auf einer bestimmten Entfernung funktioniert das halt nicht mehr.
Aber wieso, wenn du eine Gleitsichtbrille hast, dann ist doch sowohl weit als auch nah.
Ja, aber die Weitsichtigkeit hat sich jetzt halt wieder verändert. Sprich, die Brille passt eigentlich nicht. Ich müsste jetzt schon wieder eine neue haben, beziehungsweise eigentlich bräuchte ich so eine spezielle Arbeitsplatzbrille. Aber ich gebe jedes Mal, weil ich ja auch so kurzsichtig bin, das heißt, ich bin ja generell blind. Das heißt, ich brauche halt immer so ultra krasse Gläser und damit die nicht dick sind wie so Glasbausteine, muss ich halt immer die teuersten Gläser nehmen, die es auf der ganzen Welt gibt, damit es noch einigermaßen aussieht. Und dann zahle ich halt jedes Mal 1.500 € für so eine fucking Brille. Und ich habe keinen Bock, jedes Jahr 1.500 € für so eine Scheißbrille auszugeben. Und deswegen jetzt gerade habe ich gedacht, na okay, vielleicht geht's auch noch so. Ich kann ja die Schrift auf dem Handy noch ein bisschen größer machen.
Vielleicht gibt's ja noch ein Tablet, wo du so ein 12-Zoll-Tablet, wo du auch eine Telefonkarte reinpacken kannst. Und dann kannst du damit immer telefonieren und damit arbeiten. Und dann hältst du dir immer so ein Tablet an den Kopf. Ist auch gut.
Ja.
Oh mein Gott, ey. Ja, 2008, laut der UNESCO war 2008 das internationale Jahr der Kartoffel. Oh Gott, ey. Aber jetzt sehen wir, warte mal, laut der UNESCO das internationale Jahr der Kartoffel. Also es ist die UNESCO, die das macht. Was in Deutschland aber gar nicht so krass gefeiert wurde, aber kein Wunder, immerhin war das übersehene Knabenkraut die Orchidee des Jahres und setzt somit die schöne Tradition fort, dass man mit besonders absurden Namen wohl die größten Chancen auf diesen Titel hat. Zweiter Beweis für diese These, das hübsche Goldhaarmoos wurde zum Moos des Jahres gekürt. Nach so viel krassen Highlights des Jahres kommen wir jetzt in ein paar Dingen, die in 2008 auch noch erwähnenswert waren. Unwort des Jahres 2008. Im Jahr 2008, also mitten in der globalen Finanzkrise, küren Sprachkritiker den Begriff notleidende Banken zum Unwort des Jahres. Der Vorwurf, der Ausdruck verniedlicht die Verantwortung von den Finanzinstituten und stilisiert sie zu hilflosen Opfern, obwohl sie selbst maßgeblich zur Krise beigetragen haben. Während Millionen Menschen weltweit tatsächlich unter den Folgen litten, durch Jobverlust, Altersarmut und verlorene Ersparnisse, wurden Banken mit Milliarden Dollar gerettet. Dementsprechend zynisch erschien vielen Menschen die Formulierung notleidende Banken. Ja, notleidende Bank finde ich auch richtig schlimm.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch eine gute Wahl für das Unwort des Jahres, weil ich finde es auch, also ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, weil 2008, also die Finanzkrise, ich habe insofern davon nicht viel mitbekommen, als dass ich, da hatte ich irgendwie nicht viel Kohle. Also ich hatte jetzt nicht massig Geld auf der Bank irgendwie rumliegen, wo ich dachte, oh scheiße, das könnte jetzt weg sein. Aber ich finde auch notleidende Banken, ich meine, das sind doch eigentlich die Profis.
Ja, und das sind ja auch die, weshalb viele Menschen einfach notleiden.
Ja, genau. Also die, wenn mich nicht alles täuscht, 2008 war das nicht hier mit Lehman Brothers und so. Also ich meine, haben die den ganzen Kram nicht eigentlich überhaupt auch erst ausgelöst, so ungefähr? Oder zumindest waren sie so an der Entstehung nicht ganz unbeteiligt. Und dann zu sagen, oh Gott, die armen Banken.
Ja, finde ich auch wild.
Also ich weiß nicht, ich glaube, da hätte man jetzt vielleicht an irgendeinem Punkt seines Lebens auch mal irgendwie BWL oder VWL für studieren müssen, um das so letztendlich zu beurteilen. Aber wahrscheinlich, keine Ahnung, macht es schon auch irgendwie Sinn zu sagen, nee, okay, komm, die Bank lassen wir mal jetzt nicht pleite gehen, weil ne, die hat ja wiederum auch Kunden. Also egal, ob es jetzt Privatleute sind oder auch jetzt, was ich meine, wenn bei uns als Firma die Hausbank auf einmal sagen würde, nö, wir haben zugemacht, also ne, wäre ja, also es zieht ja so einen kleinen Rattenschwanz nach sich. Also vielleicht gibt es irgendwie auch Argumente dafür zu sagen, ja, das muss man schon irgendwie durchziehen dann. Aber ja, dann zu sagen, ach, die armen Banken.
Ja, ist halt einfach dumm.
Aber naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, man kann nur hoffen, dass man was, dass wir was draus gelernt haben, aber wahrscheinlich nicht.
Naja, wobei in Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Die Banken sind ja durch die Regierung abgesichert. Also Vermögen bis, ich weiß gar nicht, ich glaube Vermögen bis 100.000 oder 200.000 ist abgesichert, wenn eine Bank pleite geht. Irgendwie sowas. Es gibt so eine Absicherung. Ich weiß nicht genau, wie viel das ist.
Ja, und jetzt seitdem, also ich glaube jedenfalls seit 2008, ist es doch so, dass auch teilweise der Staat dann sich ja auch beteiligt hatte an Banken. Ne? Also
genau.
Ich glaube, an der Commerzbank ist er ja immer noch, glaube ich.
Ja, der Sparkasse, glaube ich, auch.
Und da bei der Commerzbank habe ich neulich auch, da gibt es ja gerade so ein bisschen Beef auch, weil anscheinend die UniCredit, also das ist ja so eine große italienische Bank, die will angeblich die, oder was heißt angeblich, die will die Commerzbank übernehmen, aber jetzt dann sagt halt auch so der Staat, nee, also wir sollen hier die Commerzbank jetzt neben der Deutschen Bank eben die letzte so große deutsche Privatkundenbank ist. Wehrt man sich jetzt irgendwie dagegen, dass das Ding verkauft wird? Aber wahrscheinlich, ja. Ach, keine Ahnung, ey. Da haben wir kleinen Leute ja keine Ahnung von, ne? Das ist ja.
Eben, uns betrifft das ja auch eigentlich gar nicht.
Ja, wer weiß. Vielleicht. Ja, keine Ahnung.
Na, ich glaube, das. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Das Jugendwort des Jahres 2008. Im Jahr 2008 kürt eine neunköpfige Jury das Wort Gammelfleischparty zum Jugendwort des Jahres und meint damit die immer mehr aus dem Boden sprießenden Ü30-Partys. Gammelfleischparty habe ich noch nie gehört.
Also Gammelfleisch war ja, ich weiß nicht, was muss ungefähr zu der gleichen Zeit dann ja gewesen sein, war ja so ein Skandal, wo, glaube ich, einerseits in Dönerspießen, aber auch in so Fertiggerichten, so Fertig-Lasagne und so. Da wurde halt so, also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich vergammelt war in dem Sinne, aber halt so Fleisch gefunden. Oder ich glaube, in Lasagne war das doch, das war als Rindfleisch deklariert, war aber in Wirklichkeit Pferdefleisch und so.
Okay. Ich glaube, das habe ich verdrängt.
Ja, also daher kommt halt dieser Begriff Gammelfleisch. Aber ich frage mich, warum, also wieso wurden Leute über 30 als Gammelfleisch bezeichnet?
Ja, haben wir früher auch. Früher hieß es, wenn du morgens im Club noch jemanden abschleppen willst um 4 oder so, dann ist das wie Reste essen oder Leichenflatterei.
Oder Eulen schießen.
Okay, Eulen schießen ist mir neu.
aber warte mal, jetzt weil mir fällt das jetzt gerade auf. Also wir reden ja von 2008.
Ja.
Heutzutage ist man ja eigentlich mit 30 noch nicht alt. Also ich frage mich jetzt gerade, hat sich das...
Aus unserer Perspektive, ja.
Naja, aber auch, naja, so auch, oder? Also ich meine, wir haben ja auch mit Leuten zu tun, die so um die 30 sind. Da hätten ja, also da würden wir...
Also ich glaube, die finden uns alt.
Obwohl, ja uns, aber wir, also wenn wir jetzt 23 wären, würden wir dann jemanden, der 30 findet, naja, okay, es ist auch Ü30, das kann auch, keine Ahnung.
Ja, das ist ja, da gehen ja irgendwelche 40-jährigen Muddis.
Ja, okay.
Drehen
ja.
Dann komplett durch und trinken ihren Prosecco und dann geht's ab.
Aber ich glaube schon, dass man sich heute mit 40 ungefähr so fühlt, wie vielleicht damals mit 30. Ich glaube, ja, das
glaube ich auch.
Man immer, dass so ein Stück sich nach hinten verschiebt, bis wann man sich noch jung fühlt.
Ja, und ich glaube halt auch, dass quasi, dass früher gab es auch eine krassere Trennung zwischen alt und jung. Also so kann ich mir zumindest vorstellen. Also ich hätte mich geschämt, wenn mein Vater gesagt hätte, er geht jetzt in den Club. Ich dachte so,
ja,
Junge.
Ja, stimmt. Das ist ein, ja, das ist ein guter Punkt. Das
heute gehen Kinder mit ihren Eltern oder mit ihren Müttern meistens, gehen die halt in den Club, weil die Mutter halt noch cool ist mit 29, 30, 40.
Auf so Mitsing-Partys.
Ja, genau.
Wo man, ja. Aber stimmt, das hat sich auch krass geändert, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern.
Also und heute, ich glaube, es gibt aber nicht mehr die Clubkultur, wie wir sie früher hatten.
Ja, das weiß ich nicht. Das habe ich auch neulich hier meine beiden im Büro gefragt. Wo? Also gibt es einen Club, wo man hingehen, also wo auch so, weiß nicht, von mir aus Hausmucke läuft. So. Aber wussten die auch nicht. Also ich wüsste ja, nicht.
Als wir weggegangen sind, ich weiß noch, bin auf der Reeperbahn. Ich war in, keine Ahnung, 8, 9 Clubs am Abend. Und
hab Spaß im Vegas gehabt. World.
Und im Vegas World. Und hab Spaß gehabt. Und also da gab es ja für jede Musikrichtung, für jede Unterschicht, hätte ich fast gesagt. Nein, aber für jede Kategorie Mensch gab es da Clubs.
Ja.
So, und ich kann mich nicht, und hier in Berlin ist es so, ich glaube, hier gibt es nur Techno-Clubs.
Ja, keine Ahnung.
Also ich weiß gar nicht, wo in Berlin Clubs sind, außer die paar, wo ich weiß, dass da Clubs sind. Das sind so ein paar, ja, aber nee. Also diese Clubszene, wie ich sie von früher kenne, die nehme ich hier gar nicht wahr. Ah, vielleicht war aber auch Hamburg so ein Phänomen, dass Hamburg eine Clubstadt war.
Ja, ich glaube so durch die Reeperbahn, weil es halt natürlich auch alles so dann so alles auf einem Haufen war, hat sich das vielleicht auch anders angefühlt, keine Ahnung.
Ja, das kann auch sein.
Aber ja, ich meine, wir wollen ja auch nicht, also wenn damals schon Ü30 die Gammelfleischpartys waren, dann brauchen wir da heute auch gar nicht mehr aufschlagen.
Nee.
Bleiben wir lieber zu Hause.
Ja, das ist auch besser. Tokyo Hotel schlägt die US-Topstars. Bei den MTV Video Music Awards 2008 sorgte eine deutsche Band für Furore. Tokyo Hotel gewinnt in der Kategorie Best New Artist, setzt sich dabei gegen niemand geringeren als Katy Perry, Taylor Swift und Miley Cyrus durch. Für viele US-Zuschauer war das ein absoluter What-the-fuck-Moment, dass diese Jungs mit ihren wilden Frisuren ihre weltbekannten Stars in den Schatten stellten. Ja. Hast du dir das jetzt mittlerweile angeguckt?
Was nochmal?
Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, du musst dir unbedingt diese MTV European Awards angucken, damit du Tokyo Hotel wirst.
Nee, habe ich noch nicht.
Ja, das ist bitter.
Aber war das das? War das der?
Ich glaube ja. Ich meine ja.
Aber krass, dass damals, also dass Katy Perry und Miley Cyrus da auch als Newcomer.
Ja, Taylor Swift. Warte mal, Taylor Swift war es doch, ne? Ja, genau, Taylor Swift. Wo du denkst so,
Ja, aber die habe ich auch wirklich super lange überhaupt nicht auf dem Radar. Also ich meine, ich höre die auch bis heute nicht. Aber die ist, die habe ich richtig, richtig lange überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Katy Perry, ja, aber die war für mich dann so auch gefühlt nach 3 Jahren wieder komplett verschwunden. Aber ich glaube, die macht immer noch, also bringt ja immer noch regelmäßig Platten raus. Platten vor allen Dingen.
Ja. LPs bringt die raus.
Ja. Shellac.
Ja.
Ja, gut. Ich meine, Tokyo Hotel hat dann nicht mehr so lange gehalten, ne? Dafür hatten wir ja neulich schon mal irgendwie, haben sie jetzt ja, ne, also naja, zumindest die beiden Zwillinge da in einem nicht unerfolgreichen Podcast.
Ja, die gehen ja auch noch auf Tour und so, ne?
Also, ach so, ja?
Ja, die gehen noch auf Tour. Die sind noch aber, am Start.
Aber dann spielen die so ihre alten Hits oder machen die auch noch neue Mucke?
Die haben vor 3 Jahren, glaube ich, das letzte Album rausgebracht.
Okay, crazy.
Also die sind noch voll am Start hier.
Gut. Ey, ja.
Was?
Mir kam gerade der Gedanke in den Kopf, dass ich sagen wollte, komisch, ich bei Spotify oder so, also ich habe Discovery-mäßig so, tauchen die bei mir gar nicht auf. Und dann fiel mir ein, ich habe mich voll gefreut über dieses neue Feature bei Spotify, dass man da ja jetzt Hörbücher auch hat.
Ja.
Und ich habe ja schon ungefähr 100 Mal ein Audible-Abo abgeschlossen und es dann doch immer nicht genutzt, weil da musst du da immer reingehen, musst dir ein Buch aussuchen für deine komischen Credits und dann, ich vergesse das immer hin und her. Und bei Spotify, das benutze ich sowieso jeden Tag, also kann ich dann immer mal so reingucken. So, jetzt habe ich aber, weil ich das nie gelesen habe, aber eigentlich so als Thema voll spannend fand, der Bader-Meinhof-Komplex. Also dieses Riesenbuch über die RAF von Stefan Aust. Das gibt's als Hörbuch. So, das habe ich angefangen zu hören und das hat halt gefühlt, ich weiß nicht, 3000 Seiten. Also dementsprechend lang ist auch das Hörbuch. Und jetzt habe ich festgestellt, es gibt eine Stundenbegrenzung. Ich bin da so am Rumhören und auf einmal kommt so eine komische Stimme. Auf einmal geht es aus und eine komische Stimme kommt und sagt, hey, dein Stundenkontingent für Hörbücher diesen Monat ist aufgebraucht. Du kannst aber gerne eine bezahlte bla bla bla. Und nicht so, Skandal. Ich schreibe gleich eine Mail. Weil das wird nirgendwo angekündigt, dass man das, also dass du nicht, du kannst nur eine bestimmte Stundenzahl im Monat hören, dann ist over.
Crazy.
Naja, okay. Das ist meine kleine private Spotify-Story.
Ja, wusste ich gar nicht. Also ich habe mich auch gefreut, obwohl ich keine Hörbücher höre, habe ich mich gefreut, dass es jetzt Hörbücher gibt, weil ich höre alle 2 Jahre ein Hörbuch von einem Autor, von meinem Lieblingsautor. Und da habe ich mich gefreut, weil kommt nämlich dieses Jahr wieder eins, aber das fuckt mich jetzt ja schon wieder ab, dass du sagst, nee, das ist scheiße.
Also man muss sagen, ich habe wirklich viel gehört.
Aber kriege ich das auch nicht mit Premium? Mit Spotify
nein.
Premium?
Nein, nein, nein. Na, ich habe ja auch Premium. Ich habe sogar Doppel-Premium, weil ich hier noch meine halbe Familie mit versorge mit Premium und alles. Aber nee, das musst du dann extra, du kannst dann wie wenn früher dein Datenkontingent beim Telefon alle war, kannst du dann noch dazu buchen. Das finde ich schon, ja, weiß ich nicht.
Ja, müssen wir mal mit denen reden.
Man müsste wirklich mal rausfinden, wie viele Stunden es sind, dann muss man sich das halt ein bisschen einteilen. Aber ich finde es ganz geil eigentlich, so wenn man mal mit dem Auto unterwegs ist. Ich mag das voll gerne, so Hörbücher oder. Naja, ich meine, ist ja auch nichts anderes als Podcast dann im Endeffekt, aber.
Ja, ich höre auch gerne während der Autofahrt Hörbücher. Das Problem ist, dass ich, wenn ich quasi während der Autofahrt Hörbücher höre, dann schweife ich gerne mal ab in Gedanken und dann kriege ich nicht mehr mit, was im Hörbuch gesagt worden
Fährst
ist.
Du so einen Fahrradfahrer mal um? Ach so.
Nee, ich bin dann auf der Autobahn und quasi höre Hörbuch und dann ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich abschweife in Gedanken und dann ist scheiße, weil dann kriege ich nichts mit.
Ja, also bei mir stelle ich auf jeden Fall fest, wenn ich Hörbücher oder Podcasts höre im Auto, ich fahre wesentlich entspannter.
Okay.
Also ich fahre so, mir ist dann so, wenn da einer vor mir komisch anhält, warte ich halt, bis der weiterfährt oder so.
Naja. Das hast du dich so ein Runterkommen-Tool.
Ja.
So, was haben wir als nächstes? Am 19. August 2008 veröffentlichte Lady Gaga ihr Debütalbum The Fame und katapultiert sich quasi über Nacht vom New Yorker Underground in die globale Pop-Oberliga. Mit Singles wie Just Dance und Pokerface bringt sie nicht nur die Clubs zum Kochen, sondern auch die Charts weltweit zum Beben. Neben den Ohrwurmqualitäten ihrer Songs liegt das Erfolgsrezept auch darin, dass Gaga sich als Kunstfigur und Stilikone inszeniert. Und damit immer wieder kleine Skandale und Schlagzeilen provoziert. Sonnenbrillen bei Nacht, Fleischkleid, ab jetzt völlig normal. Das Album verkauft sich über 18 Millionen Mal weltweit, gewinnt Grammys und prägt eine neue Ära des hyperinszenierten Popstars. Mit der konnte ich gar nichts anfangen.
Ja, so als Person weiß ich nicht. Habe ich die gar nicht so mitbekommen. Musikalisch finde ich schon immer mal wieder Sachen, die die macht. Ganz cool. Aber so dieses ganze Inszenierte und diese Show-Dings, das interessiert mich jetzt auch eigentlich gar nicht.
Nee, weil es ja doch so ein bisschen weggeht von diesem Echtsein. Also, wenn
ja,
man weiß, das ist nicht echt, sondern das ist einfach nur geskriptische Scheiße.
Aber mich hat die schon von Anfang an ziemlich doll an Madonna erinnert. Weil die hat ja auch, je länger die im Geschäft war, quasi desto hat die sich auch immer abgedrehtere Sachen ausgedacht. Also nicht so abgedreht wie Lady Gaga, aber es war so für mich, also ich finde eigentlich immer noch so ein bisschen die logische Fortsetzung davon.
Ja, stimmt. Also
die hat ja auch immer so, also keine Ahnung, oder dieses eine Video, was sie dann mal gemacht hat, wo sie da auch so schon so ein bisschen auf Porno angelehnt war oder halt irgendwie die Videos und irgendwelche sonstigen Aktionen. Ich finde, da gibt es schon so ein paar Parallelen.
Ja, ich weiß noch, als, wie hieß denn das Lied, wo Jesus aufsteht.
Also, ach so, ja, Like a Prayer?
Ja, genau. Das war auch richtig Skandal.
Ja, ja.
Alle komplett am Ausrasten.
Und bei Lady Gaga, kann ich mich erinnern, gab es am Anfang ja auch voll die Diskussion darum, ob das nicht ein Typ ist, ne?
Stimmt.
Also so, das habe ich aber, also keine Ahnung, ich meine, man weiß es nicht. Das ist, heutzutage ja eh nicht mehr, kann man sich ja als identifizieren, wie man will. Aber das habe ich irgendwie nie so ganz verstanden, wo das herkam. Aber das weiß ich auch nicht. Hat sie, ja.
Naja.
Ist, glaube ich, jetzt heutzutage kein Thema mehr.
Nee, irgendwie nicht. Mit Apologize von Timbaland Presents One Republic beginnt 2008 sowie 2007 geendet hat. Insgesamt 9 Wochen kann dieser Song um den Jahreswechsel herum die Nummer 1 Position für sich beanspruchen. Danach folgt Leona Lewis mit Bleeding Love für 4 Wochen, bevor sie wieder ein musikalisches Verbrechen für ganze 8 Wochen in den Chartspitzen übernimmt. Der Kuschelsong von Schnuffel hält Deutschland im akustischen Würgegriff, bevor Madonna featuring Justin Timberlake und Timbaland zur Rettung eilt mit 4 Minutes. Danach beginnt dann wieder die Schreckensherrschaft der inzwischen scheinbar unvermeidlichen Castingshow-Gewinner. Mark Medlock mit Summer Love und Thomas Godoy mit Love is You können sich allerdings nur kurz auf dem ersten Platz halten, bevor Kid Rock mit All Summer Long die Charts nun ja All Summer Long besetzt, nämlich satte 8 Wochen. Dann tummeln sich die Söhne Mannheims mit Das hat die Welt noch nicht gesehen für eine Woche ganz oben, bis Katy Perry auf die Idee kommt, ein Mädchen zu küssen. I Kissed a Girl ist 5 Wochen auf der 1 und dann wird dann von Pink mit So What abgelöst und Allein vom Polarkreis 18 läutet den Winter ein, bevor es zum Jahresende mit Hot and Cold von Katy Perry nochmal weit weniger depressiv in den deutschen Charts klingelt. Oh Gott, ey.
Ja, da sind ein paar Sachen dabei, die ich jetzt erstmal nicht schlecht finde. Also Katy Perry generell finde ich eigentlich so ganz gut. Ich meine, für so Popmusik, finde ich, kann man das immer ganz gut hören. Und I Kissed a Girl ist auf jeden Fall ein cooler Song. Mark Medlock, Alter, war der nicht so dicker Buddy dann auch mit Dieter Bohlen?
Und ja,
so?
Und war auch völlig crazy.
Der war doch auch völlig auf irgendwie zwischendurch, oder?
Ja.
Hat der nicht auch so Drogeneskapaden dann irgendwie gehabt und so?
Ja, ich glaube, ja.
Also der war bestimmt sehr regelmäßiger Gast hier bei, also nicht Gast, aber Beitragsthema bei RTL Explosiv und so.
Ja, es kann sogar sein. Also der war auf jeden Fall, der war komplett durch mit der Bereifung.
Ganz, ganz komischer Vogel. Söhne Mannheims fand ich auch lange geil. Also ich fand auch Xavier Naidoo früher, also ich finde den eigentlich musikalisch heute immer noch geil, aber der ist natürlich in so eine merkwürdige Ecke abgedriftet. Ja. Aber so diese alten Sachen von ihm musikalisch finde ich das nach wie vor eigentlich sehr cool.
Aber da habe ich eine These oder eine Frage. Also kann ich, auch wenn ich jemanden persönlich nicht gut finde, Probleme damit habe, was der macht oder was er nicht macht, kann ich trotzdem die Musik mögen?
Also meiner Meinung nach ja.
Also meiner Meinung nach auch, weil ob mir die Musik gefällt oder nicht, hat ja nichts damit zu tun, ob der Typ normal ist oder nicht normal ist.
Nee, genau. Also ich finde, ich würde da auch immer zwischen Künstler und Person trennen. Also weil das ist ja schon bei Michael Jackson ein Thema gewesen, ne? Weiß ich nicht, ob das bis heute letztendlich irgendwann mal aufgeklärt wurde, aber da gab es ja auch immer diese wilden Gerüchte, dass der irgendwie mit kleinen Jungs und so irgendein Schweigegeld, was gezahlt wurde. Oder auch R. Kelly, ne?
Ja.
So, den ganzen Kram, den der am Stecken hat, aber von dem gibt's auch geile Songs, finde ich. Oder ihm halt auch Xavier Naidoo. Also ich höre dieses MTV Unplugged-Konzert, dass er mit den Söhnen Mannheims dann zusammen da in, wo war denn das? Heidelberg? Oder in diesem Theater da gespielt hat. Super geiles Konzert, aber der Typ ist halt crazy. Aber irgendwie die Musik, finde ich, kann man trotzdem gut finden.
Ja, es ist nämlich auch meins. Also ich finde halt, ich verstehe die Diskussion, aber ich finde halt, das darf, nur weil jemand komisch ist, darf das nicht quasi, deswegen darf man den nicht mehr nicht mögen.
Nee, und ist vielleicht jetzt ein bisschen ein konstruiertes Argument, aber man muss ja auch immer überlegen, in den allerwenigsten Fällen ist an der Mucke ja nur diese eine Person beteiligt. Ja. Weißt du, es gibt ja mal eine Band, es gibt vielleicht sogar jemanden, der den Song geschrieben hat. Ich meine, bei Michael Jackson definitiv, weil der hat eigentlich fast alle großen Hits Quincy Jones geschrieben und produziert, oder produziert zumindest. Und Michael Jackson war halt der Typ, der im Studio stand oder auf der Bühne und den Kram performt hat. Aber da hängt ja noch viel mehr dran. Und von daher, ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch einzelne Fälle, wo man sagen muss, okay, da, ne, das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Aber wenn die Musik, die Kunst an sich nichts Schlimmes in Anführungsstrichen beinhaltet oder so, dann finde ich, ja.
Ja, und dann kommt nämlich die viel schlimmere Frage. Darf man dann noch auf ein Konzert von denen gehen?
Was wenn Saddam Hussein Nummer 1 Hit gehabt hätte?
Nein, aber das sind gerade Sachen, die sich, ja, also wo ich mich frage, so, eigentlich würde ich immer dazu tendieren, zu sagen, nee, darf man nicht. Auf der anderen Seite, wenn man das aber total, wenn man die Musik voll cool findet, dann dürfte man es meiner Meinung nach, aber natürlich unterstützt man den, der vielleicht in dem Moment ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern der einfach, also das ist halt, ich finde, das ist halt so eine schwierige Frage. Auf der einen Seite würde ich sagen, so, ja, ey, wenn du die Musik liebst, ist auch gut. Aber auf der anderen Seite, ja, aber man sollte den Leuten nicht noch Geld in Rachen schmeißen, wenn sie komplett kaputt sind.
Ja, aber es ist schon ein Unterschied, finde ich. Also, weil meistens ist es ja auch so, du kriegst ja erst mit, dass jemand irgendwie komische Sachen macht, nachdem du, ne, also, okay, bei Michael Jackson weiß man nicht, wann das irgendwie mal rausgekommen ist. Aber nehmen wir jetzt mal Xavier Naidoo. So, der war ja am Anfang normal, also außer, dass er immer schon so ein bisschen diesen merkwürdigen religiösen Dings da so hatte, aber okay, konnte man cool finden oder nicht. Aber so, von dem hast du dir dann irgendwie 3 CDs gekauft und dann 10 Jahre später ist er halt irgendwie abgedreht. So, die CDs hast du ja aber im Schrank stehen. Also, warum sollst du die nicht noch hören? Aber der dann zum Konzert zu gehen und zu sagen, ich zahle jetzt nochmal extra Eintritt, ist schon nochmal was anderes. Also, ich sage nicht, dass man es nicht machen kann, aber es, also ich, darüber müsste man dann noch krasser diskutieren, finde ich.
Definitiv. Also ich habe für mich auch keine eindeutige Haltung dazu. Das ist halt voll komisch, weil normalerweise bin ich relativ einfach gestrickt, was solche Haltungen angeht. Aber ich finde halt, das ist so ein Dilemma, weil ich finde die Musik ja nicht cool, weil ich den Typ cool finde. Also glaube ich zumindest. Sondern ich finde die Musik ja cool, weil sie mich berührt oder was auch immer. Also es ist so.
Aber ich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es kommt ein bisschen drauf an, finde ich, was die Person sozusagen gemacht hat. Also jetzt, wenn ich nochmal diesen Vergleich nehme, zum Beispiel Xavier Naidoo und jetzt zum Beispiel R. Kelly.
Ja.
Also ich würde heutzutage nicht mehr auf ein R. Kelly-Konzert gehen. Weil der Typ hat irgendwie, ich sag jetzt mal, Frauen missbraucht. Ja, das ist mehr oder weniger erwiesen. Da gibt es irgendwie Dokus drüber, der war vor Gericht, bla bla bla. So, da kannst du nicht groß rumdiskutieren. Bei Xavier Naidoo, okay, der ist in diese komische Verschwörungstheorie-Ecke abgedriftet. Der hat gesagt irgendwie, yo, hier gibt's Leute, die trinken das Blut von Babys und so weiter. So. Wenn der sich jetzt heute hinstellen würde oder morgen und sagen würde, ey, wisst ihr was, Leute, ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Ich bin dann so eine ganz merkwürdige, ne, aber ich hab's jetzt verstanden, es war alles scheiße, ich entschuldige mich, bla bla bla. Dann würde ich sagen, ja, weiß ich nicht, dann kann man vielleicht auch in 3 Jahren wieder zum Konzert von dem gehen. So, es kommt auch immer noch ein bisschen drauf an, finde ich, so was der Person vorgeworfen wird oder was die gemacht hat und wie handfest das sozusagen ist. Weißt du?
Mhm. Ja, glaube ich auch. Also man muss schon ein bisschen differenzieren, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Quasi, ja, ob man das, ob die Musik gleichzusetzen ist. Also weil ich finde, das gleiche Thema oder die gleiche Problematik haben wir bei Harry Potter. Also darf ich Harry Potter cool finden, obwohl die Autorin komplett einen an der Marmel hat anscheinend?
Ja, also ich in dem konkreten Fall würde ich sagen, ja. So, aber ja, keine Ahnung, kann man auch geteilter Meinung drüber sein.
Ja, es gab ja die große Diskussion, als das Spiel rausgekommen ist, dass man das nicht spielen darf, weil sie halt diese Ansichten öffentlich gemacht hat und sowas alles. Also ich finde das wirklich crazy.
Ja, also ja gut, ich meine in dem konkreten Fall wahrscheinlich profitiert sie auch nach wie vor davon, wenn jemand das Spiel kauft oder wahrscheinlich kriegt sie auch immer noch irgendwie 3,50 Euro Lizenzgebühren von jedem Dings, was verkauft wird, keine Ahnung. Aber da finde ich, ich weiß auch nicht, also da würde ich das Werk sozusagen von der Person schon irgendwie trennen. Also weil zumal sie ja auch nicht selber mitspielt oder so, weißt du, sie hat sich das mal irgendwann ausgedacht, diese ganzen Storys. Aber ich würde nicht sagen, dass man deswegen jetzt nicht mehr den Film angucken kann oder das Spiel nicht spielen kann.
Ja, ich bin da, also ich finde sowieso, dass das eine ist das eine und das andere ist das andere. Und insofern, ja, es ist spannend. Man weiß es alles immer nicht. Von 2002 bis 2008 war die Games Convention in Leipzig der Nabel der europäischen Gaming-Welt. Jedes Jahr in der letzten Augustwoche verwandelt sich die 5 Hallen des Messegeländes in ein Paradies für Gamer, Entwickler und Cosplayer. Donnerstag bis Sonntag durften die Fans ran, mittwochs war der Fachbesuchertag. Die GC war dadurch nicht nur irgendeine Messe, sie war Europas größte und weltweit eine der Top 3 neben der E3 in Amerika und der Tokyo Game Show in Japan. Der Wechsel nach Köln aus einer strukturschwachen Region wie Leipzig und Umgebung sorgt neben viel Lob aus NRW auch für viel Kritik. Die Messe Leipzig wollte dieses erfolgreiche Event natürlich fortführen und so ging es 2009 mit einem Fokus auf Mobile, Online und Browserspiele weiter, was aber nur sehr begrenzt Publikum interessierte.
Ja, das ist ja dein Thema jetzt.
Ja, ich habe die Games Convention geliebt in Leipzig. Die war echt cool.
Ich war nur ein einziges Mal da und das war auch sehr spät. Also da war es wahrscheinlich war eine der letzten. Und es gab ja sehr lange, also man hat ja sehr lange gemunkelt, aber weiß ich nicht, ist auch haben wir jetzt ein bisschen egal, dass einer der wesentlichen Gründe, warum die Messe dann nach Köln gewandert ist, auch die Tatsache war, dass EA ja in Köln sitzt und.
Naja, der Verband hatte die meisten Mitglieder halt in Westdeutschland sitzen. Und also es gab verschiedene Aspekte, warum es sinnvoll war, also raus aus Leipzig zu gehen. Das eine war halt quasi die Games Convention litt immer darunter, dass sie ziemlich irrelevant war, weil alle großen Sachen wurden auf der E3 vorgestellt oder auf der Tokyo Game Show, je nachdem, woher der Publisher kam. Und einer der Gründe, warum nichts in Leipzig vorgestellt worden ist, war unter anderem die internationale Anbindung. Weil die Leute mussten nach Frankfurt und von Frankfurt dann nochmal nach Leipzig fliegen. Und vom Leipziger Flughafen zur Leipziger Messe ist halt auch nochmal ein Horrortrip gewesen. Und das war so ein Grund dafür. Und der zweite Grund war halt, es gab halt keine relevanten Gaming-Firmen im Osten. Und deswegen haben die alle gesagt, wir müssen hier NRW, weil ist geil, müssen wir ja gar nicht in Hotels und so, können wir ja morgens hinfahren. Und das Letzte ist halt, dass das quasi die Leute, die dorthin wollten, das war alles viel zu teuer und viel zu weit weg. Und deswegen war nach oben hin war kein Wachstum mehr möglich oder kaum Wachstum mehr möglich. Und in Köln hast du halt ein Einzugsgebiet von 5 Millionen Leuten im Umkreis von 100 Kilometer. So, und dann war es auch sicherlich ein wirtschaftlicher Aspekt.
Hat sich das Datum eigentlich, also haben die das auf ein anderes Datum dann gelegt? Oder war die schon immer im
August? War immer im August, weil Sommerferien. Weil Sommerferien hieß, möglichst viele Leute abzugreifen, die nicht wissen, was sie tun sollen.
Die sonst den ganzen Tag beim Mediamarkt rumhängen und genau. Playse spielen.
Genau, also insofern so. Und wenn man ehrlich ist, hat es der Gamescom ja auch gut getan.
Also, rückblickend betrachtet mit Sicherheit. Es hat halt immer, damals war es immer so dieses, jetzt kommen hier die große Messe aus dem Westen und nimmt hier irgendwie dieses, weil es war ja schon auch in Leipzig eine Erfolgsgeschichte ein Stück weit. Also klar, wie du, irgendwann war dann auch irgendwie Schluss, so, und es, man hatte vielleicht auch nicht mehr so die Perspektive, wie es weiter, oder dass es jetzt weitergeht oder größer wird, jetzt auch wegen dieser logistischen Sachen und so.
Ja, und dann habe ich sie ja übernommen irgendwann dann. Also ich habe sie übernommen, da war sie in Köln und hatte 200.000 Besucher.
Ja.
Und dann habe ich sie hochgepumpt auf 360.000. Und damit war sie die größte Messe der Welt.
Ja, und auch mit 200 wahrscheinlich ja schon die größte in Deutschland, oder?
Also, ich glaube, wobei Cebit war, glaube ich, auch riesig. Die gab es ja auch noch, die war ja auch riesig. Ja. Aber ich glaube, dass ansonsten sie gehörte auf jeden Fall zu den größten Messen. Ja. Das war, ja, dann fing es, also als ich das gemacht habe, war halt immer, alle anderen Länder, weil wir haben, also die Gamescom hat dann die Budgets bekommen von den Publishern. Und dann wollten alle anderen Länder auch quasi die größte Messe haben, damit sie relevant ist und sowas alles. Und dann sind sie auf die wildesten Geschichten gekommen, weil Deutschland hat so ein komisches, also komisch nicht, sondern so ein relativ genaues Zählsystem, wie Menschen, also man redet da von Eintritten, gezählt werden. So, das ist halt, dass jeder Besucher wird halt nur einmal gezählt. Also am Tag wird er nur einmal gezählt. Wenn du 4 Tage da bist, wirst du halt auch nur 4-mal gezählt. So. Und da sind die sehr genau. Also da ist die deutsche Messe, der deutsche Messeverein oder wer auch immer das kontrolliert, ist da ultra genau. Und in anderen Ländern ist es aber so, da werden teilweise in Asien werden die Leute gezählt, wenn sie von Halle zu Halle gehen. Also das heißt, pro Halleneintritt wird als Besuch gezählt. Oder in Frankreich, wenn du rausgegangen bist, wieder reingegangen bist, dann wirst du gezählt. Und dadurch hatten auf einmal alle Frankreich mit der Paris Games Week, hatte, die war 4 Tage war die, und die hatten 4 Hallen. Und die 4 Hallen waren so groß wie die 6 Hallen, also die gleiche Größe wie die 6 Hallen, die es in Köln gab. Und haben dann auch auf einmal 300.000 Besucher gehabt.
Ja,
so,
ja.
Wo alle gesagt haben, so, wie?
Wie soll das gehen?
Das geht gar nicht.
Die Paris Games Week ist wirklich richtig Banane.
Ja, was die ist richtig, also die ist richtig schlecht. Das war einmal wild.
Also das war, habe ich auch gedacht, Leute.
Ja, und als ich das erste Mal da war, weil es hieß dann so, ja, das ist die größte Konkurrenz zur Gamescom. Und ich so, alter Scheiße, kein Bock drauf. Riesengroß und so. Und dann komme ich da hin, habe mir extra 3 Tage gebucht, 3 Tage Paris gebucht. Und dann war ich nach einer Stunde war ich durch.
Ja, ja.
Alles gesehen.
Ich kann sagen, nach 2,5 Stunden bist du da einmal rübergelaufen.
Ja, genau. Was war's? Und dann habe ich gedacht so, nicht wirklich so. Und dann, dann sind wir der Sache mal auf den Grund gegangen. Ja, die haben halt ein anderes Zählsystem. Und das Zählsystem ist halt da bei denen, ich glaube, bei denen ist es auch entweder rein raus, dass jedes Mal, wenn du rein raus gehst, dass du dann neu gezählt wirst, weil das geht technisch gar nicht. Also diese Summe an Leuten, die sie da durchgeschleust haben wollen, geht technisch gar nicht. Und das war eigentlich immer unser größter Kampf, weil jeder wollte die relevanteste Messe sein, damit sie die internationalen Budgets bekommen, weil die Stände halt auch schweineteuer waren. Ne? Also so ein Stand kostete dann halt zwischen 2 und 4 Millionen Euro. Und das hast du halt aus deutschem Budget nicht hinbekommen.
Ja.
Naja. Ich wäre froh, wenn die Leipziger Messe, hätten die ein geileres, also ich mag das Messegelände halt in Leipzig. Ich finde es halt cool mit dieser Glaskuppel und so.
Mhm.
Das hat halt so Stil. Ich mag Leipzig halt auch sehr gerne, weil da war es halt so, und das hast du in Köln halt nicht. In Leipzig fand ich es halt immer richtig geil, dass die Leute es gab dieses Barfußgässchen und da waren halt so, sind glaube ich so 10, 15 Restaurants, Bars und da hat sich die komplette Messe getroffen. Das war halt ganz cool. Du hattest halt immer, dann bist du dann abends da hingegangen und hattest dann Austausch oder bist halt woanders hingegangen, aber das war halt angenehm und das hast du in Köln halt nicht. In Köln ist das alles so verstreut, dass quasi nach der Messe ist Schluss und dann musst du halt auf dieselbe Veranstaltung gehen, wie die Leute, die du treffen willst. Die sind dann meistens limitiert, dann kommst du da nicht rein oder hast kein Ticket. Und das gab's in Leipzig halt alles nicht, sondern da hast du dich einfach im Barfußgässchen getroffen und dann war gut.
Ja.
Deswegen, ich
bin. Ja, logistisch ist das in Köln schon nicht so geil, allein weil halt die Stadt gefühlt ja auf der anderen Rheinseite ist. Du musst da immer rüber gurken. Und die paar Locations, die du um die Messe rum hast, ist, ja, ist auch nicht so cool irgendwie.
Naja. Und Köln kann sich ja auch kaum einer leisten, muss man auch einfach mal sagen. Wir wechseln ja dieses Jahr das erste Mal das Hotel. Also wir waren ja sonst immer im Radisson, genau gegenüber, weil wir aber auch sehr gute Preise bekommen haben. Und dieses Jahr haben sie gesagt so, nö, gibt's nicht mehr die Preise. Und jetzt kostet das Zimmer irgendwie knapp 700 Euro. Wo ich denke so, ja. Wofür? Was macht ihr anders als die letzten Jahre?
Ja, aber das ist generell crazy. Also was Hotels mittlerweile kosten, so für eine normale Übernachtung in irgendeinem Gammelhotel, also das Gammelhotel, in einem normalen Hotel und zahlt so easy 130, 150 Euro. So das, also gar keine Probleme. Da, selbst wenn nichts Großartiges los ist, also das ist wirklich verrückt.
Ja. Und das Zimmer, das, also das im Radisson kostet normalerweise 120 Euro. Wo ich einfach denke, so Jungs, das ist vielleicht schwierig, wenn ihr hier einfach mal das verfünffacht.
Ja, auf der anderen Seite, sie werden es ja los, ne? Es gibt halt immer einen, der es zahlt. So, und dann, ja. Naja.
Naja. Videogames in 2008. 2008 hat richtig geballert. Absolute Klassiker wie GTA 4 und Fallout 3 wurden released. Aber in den Verkaufscharts war kein Vorbeikommen an Wii Games. GTA 4 liegt mit, was? An Wii Games. GTA 4 liegt mit 10 Millionen verkauften Exemplaren in 2008 nur auf Platz 5, während sich davor Wii Play, Wii Fit, Mario Kart Wii und Wii Sports tummeln. Ansonsten sind auch rausgekommen Metal Gear Solid, Gears of War 2, Rock Band 2, Call of Duty World at War, Little Big Planet, das war lustig, und Mirror's Edge. Hast du alle nicht gespielt?
Naja, GTA. Also GTA, ah, ja, stimmt. Also GTA 4 habe ich wirklich rauf und runter gespielt auf der PlayStation.
Das ist so witzig, ich gar nicht. Ich habe GTA nie gespielt. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das nie cool.
Ja, ich habe komischerweise GTA 5. Also das habe ich ungefähr 10 Mal angefangen, aber ich habe es nie durchgespielt. Also so die normale. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendwie, naja doch, klar, du kannst die Hauptkampagne wahrscheinlich irgendwie durchspielen, aber das ist wahrscheinlich immer noch Sachen, die du erledigen kannst, theoretisch. Aber also GTA 4 habe ich wirklich bestimmt 3 oder 4 Mal so komplett von vorne bis hinten gespielt. Aber bei GTA 5 weiß ich auch nicht, hat mich das nicht mehr so geflasht. Ich hoffe, dass es bei GTA 6 jetzt anders wird, irgendwann in 3 Jahren, wenn es mal rauskommt.
Wie das kommt dann nächstes Jahr raus?
Ja, aber mal sehen.
Aber das kommt bestimmt.
Ich muss erstmal sparen, weil es soll ja angeblich 160 Euro kosten oder so. Dann
stimmt.
Kann sich ja auch nicht mehr jeder leisten. Dann.
Das ist auch crazy. Also, wo ich aber auch denke, so irgendwie hat irgendjemand da auch den Schuss nicht gehört. So viel Geld für ein Spiel. Also, auch wenn es gerechtfertigt ist aufgrund der Zeit, aber und sie rechtfertigen das ja mit den Entwicklungskosten, wo ich denke so, nee, Keule, guck dir mal an bitte, wie viel ihr mit GTA umgesetzt habt. Das habt ihr ungefähr 50 Mal wieder raus, wenn nicht sogar noch mehr.
Ja. Ja, ja, ach, keine Ahnung.
Aber Borderlands hat das ja auch versucht. Die haben ja auch, der verrückte Chef von denen, der macht ja bei jedem Release, erzählt ja irgendeinen Scheiß. Der hat auch gesagt, eigentlich müsste das Spiel 100 Euro kosten und das sollte den Fans das auch wert sein. Ich denke so, ja.
Ja, keine Ahnung, Max. Also, ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Also,
ja, ich kann es auch nicht beurteilen, aber ich finde halt, ich finde so eine Aussage halt ziemlich dämlich. So, da würde ich es einfach wie Nintendo machen, das Spiel einfach 90 Euro kosten lassen und dann ist gut. Und dann wieder kaufen es die Leute, kaufen es nicht und das ist eins der meistverkauften Spiele für die Switch 2.
Ja.
Mario Kart. Ist auch geil. Das bringt auch Spaß.
Ja. Nee, aber sonst von den anderen Games auf der Liste wüsste ich jetzt nicht. Also glaube ich
Metal Gear Solid fand ich cool. Dieses Schleichen mit Snake.
Ja, ja.
Das fand ich ganz cool. Rockband, ich war eher der Guitar Hero Typ.
Ich beides nicht.
Little Big Planet war das mit diesem kleinen, kleinen Wollknäuel. Das fand ich auch.
Ja, ja. Das, also ich habe das vor Augen, aber ich habe es auch nie. Also ist das nicht so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig?
Ja, ja, genau, genau.
Ja, ja,
das war ganz cool. Also das haben sie echt ganz cool gemacht. Ja, und Mirror's Edge, weiß ich nicht mehr, was das ist. Ich glaube, das ist sowas wie Portal.
Naja, Mirror's Edge war von EA so ein so Parkour-mäßig, wenn mich nicht alles täuscht. Da bist du
über
so eine ganz futuristische Optik und dann bist du halt immer über so Häuser gerannt und irgendwie, ach, weiß ich auch nicht.
Ja, hat. Fand ich aber auch scheiße. Habe ich nicht gespielt.
Nee, ich finde, das hat halt auch in den letzten Jahren halt so krass zugenommen, dass du so Spiele-Releases. Also jetzt zum Beispiel neulich dieses, was Blizzard da rausgebracht hat, dieses Vault oder wie das
hieß. Ja, richtig scheiße.
Hat, ja, aber weißt du, dann gibt es so ein, was heißt fetten Release, aber da kommt so ein Titel raus und da werden die ja auch, ich meine, da haben wahrscheinlich auch irgendwie 100 Leute so was weiß ich wie lange dran entwickelt und dann so gefühlt 3 Wochen später, also ist es so, als würde es das Spiel gar nicht geben.
Ja, das ist auch das, bei mir war es so, ich habe es vorbestellt, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was es war, weil ich gedacht, ey, es ist von Blizzard, das muss geil sein. Habe es gespielt, ich würde sagen eine Stunde, glaube ich. Und es war einfach nur ganz gruselig.
Hm. Naja.
Also wirklich ganz schlimm. Aber naja, was Blizzard sich dabei gedacht hat, man weiß es nicht genau. Man weiß es einfach nicht genau. So, Marsh Looked Wrigley. Im Jahr 2008 bekommt es zu einem milliardenschweren Zuckerschock in der Lebensmittelbranche. Der Schokogigant Mars Incorporated übernimmt das traditionsreiche Kaugummi-Unternehmen Wrigley, bekannt für Marken wie Extra Orbit, Airways und Hubba Bubba. Für rund 23 Milliarden US-Dollar fusionieren damit zwei Süßigkeiten Schwergewichte. Mars, bislang bekannt für Riegel wie Snickers, Twix und M&Ms, erweitert sein Sortiment damit um Süßigkeiten, die man nicht gierig runterschlingt, sondern stundenlang im Mund behält. Ja, finde ich alles geil.
Ja, also, keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Der ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie eine große Firma eine andere übernommen hat. Den krassen Effekt hat man jetzt neulich, also das heißt neulich, irgendwann, wann war das? Vor einem halben Jahr oder so, hatten die doch so ein Beef mit Edeka, wo es die ganzen Mars-Produkte nicht mehr bei Edeka gab. Und unter anderem gab es dann nämlich auch kein Wrigley's Kaugummi mehr.
Okay.
Das war der allergrößte Skandal. Da haben die nur noch diese Eigenmarke von Edeka an der Kasse vorne verkauft. Das war, also, das kannst du nicht nehmen. Das, weil das ist so Kaugummi, das kaust du ungefähr 2 Minuten und dann wird das so steinhart. Kennst du das?
Ja.
Das ist richtig schlecht. Und das hat immer richtig genervt, weil ich gehe immer, also sehr häufig bei Edeka einkaufen und du hast diese bescheuerten Kaugummis da nicht mehr gekommen. Noch kein Mars-Eis, kein Bounties-Eis.
Ja, wild.
Richtig scheiße. Aber jetzt haben sie sich zum Glück geeinigt und alles ist wieder da.
Da bin ich beruhigt. es kommt mir so vor, es kommt mir nicht so vor, sondern ich habe das Gefühl, bei Kaugummis, und das fuckt mich so ab, dass der Geschmack immer kürzer wird, den man den Kaugummi sozusagen schmeckt. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe das in Erinnerung, dass das früher länger gedauert hat, bis ein Kaugummi keinen Geschmack mehr hat.
Es kann sein. Also wo ich es ganz krass finde, sind diese, aber die gibt es auch kaum noch, oder? Diese Streifen.
Ja.
Also da kaufst du wirklich 1 Minute und dann denkst du so, okay. Diese in diesen Plastikdosen, die habe ich meistens, da geht's, finde ich. Ich bin aber auch kein Freund von diesen ganzen Geschmacksrichtungen. Also die mit Zitrone, diese Wrigley-Dinger finde ich noch ganz okay. Und was ich auch immer ganz schlimm fand, war Hubba Bubba.
Das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt.
Damit konnte man so viel.
Konnte man so geil Blasen mitmachen.
Ja, aber das konnte ich nie.
Das ist okay.
Ich kann bis heute keine Blasen machen mit dem Kaugummi. Und mir war das immer zu viel Zeug im Mund. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich ersticke da dran.
Ja, ich bin mal aus der Klasse geflogen, weil ich habe mir meine ganze Packung Hubba-Bubba genommen und habe dann so Riesenblasen gemacht und habe einmal geschafft, eine Blase zu machen, die größer als mein Kopf war. Aber es war leider mitten in der Schule und mitten in der Stunde meines Lehrers. Und der fand das überhaupt nicht witzig. Und der hat mich dann rausgeschmissen und hat gesagt, ich muss nach Hause gehen. Das war sehr traurig.
Ja,
harte Sache. Das hat mich sehr runtergezogen.
Ja. Aber habe ich auch lange nicht mehr gesehen, irgendwo an der Kasse, Huber.
Nee, das gibt jetzt, weiß ich auch nicht, warum, aber das gibt jetzt so andere, die sehen so ähnlich aus, aber sind keine echten Huber-Bubbas.
Okay.
Weiß ich auch nicht.
Weil es ja schon so, es gibt ja wenig so Süßigkeitenmarken, die über die Jahre verschwunden sind, oder? Also wo ich mich zum Beispiel immer frage, kennst du noch dieses Karamak oder wie das
ja, heißt? Ja, oh, das liebe ich.
Ja, aber das gibt's ist ja so ein
Tankstellen.
Ding aus, ja, aber das ist ja so ein Ding aus, ja, manchmal gibt es auch noch an der Supermarktkasse und ich frage mich immer so, wie hält sich das so? Also wer ist das heutzutage noch? Weil es ist ja so aus unserer Zeit.
Ja, aber es ist auch ultra lecker. Also Leute mit Geschmack essen das.
Oder Treats. Kennst du Treats? Die
ja.
So, das sind also auch so, wie so, das sind so Nüsse.
Wie M&M.
So ja, ja.
Ja, ja.
Oh, da frage ich mich immer, wie hält sich sowas so lange? Wer kauft denn das? Lohnt sich das?
Was ich richtig geil früher fand, war Rolo.
Ja, auch so ein Ding.
Ja.
Naja. Oder diese kleinen, diese Sputnik, diese Lakritz-Dinger in so einer schwarzen Packung mit so einem gelb-roten
Stimmt, Dings auch gut. Drauf. Auch sehr gut.
Wo sich auch, die haben seit 40 Jahren die Packung nicht verändert. Aber wahrscheinlich ist es so eine Gelddruckmaschine.
Ja, tippe ich auch drauf. Also es ist halt, ich glaube, das ist so ein Mitnahmeartikel. Und deswegen, ja. und deswegen sterben die auch nicht aus.
Oder die haben einfach 1980 schon, ich weiß nicht, 50 Megatonnen von dem Zeug produziert und verkaufen es jetzt einfach
nur. Ja, genau, so als Prep-Ding.
Und,
ja. Auch geil.
Naja, man weiß es nicht.
Zwischen September und Oktober 2008 spitzt sich die globale Finanzkrise zu. Am 7. September übernimmt die US-Regierung Fannie Mae und Freddie Mac die größten Hypothekenbanken, um einen totalen Kollaps abzuwenden. Am 15. September dann der Schockmoment. Lehman Brothers meldet Insolvenz an. Ein Ereignis, das weltweit Panik an den Finanzmärkten auslöst. Am 29. September stürzt der Dow Jones um 6,98% ab. Der schlimmste Tagesverlust aller Zeiten bis dahin. Und das war noch nicht das Ende der Hiobsbotschaften in 2008. Aber gefühlt war diese Finanzkrise nur ein Klacks gegen die aktuelle Situation.
Gegen die aktuelle Situation, ja. Ist das so? Weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht, aber klingt logisch.
Das fällt mir aber jetzt erst wieder ein, wo ich diesen Namen wieder höre, was ich damals schon komisch fand. Also, dass so Hypothekenbanken Freddie May und Fannie Mac heißen, oder Freddie Mac und Fannie Mae, das hab ich nie verstanden. Das war für mich keine Namen von einer Bank, ey. Das dachte ich, das ist ein Burgerladen oder so. aber okay, Lehman Brothers, ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, man hat das damals in den Nachrichten gesehen. Mich hat das irgendwie immer so an Wall Street erinnert, an den Film. So, aber ich habe das damals nicht gecheckt. Ich habe mich null mit Aktien oder irgend sowas auseinandergesetzt zu dem Zeitpunkt. Ja,
nee, ich auch nicht.
Auch nicht.
Also,
ich hatte auch nicht mehr meins. Oder weniger. Mein Minus auf dem Konto war genauso groß wie vorher. Hm. Und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, mich hat das nicht, auf mich hatte das irgendwie keinen Effekt.
Nee, für mich auch nicht. Also es hat mich auch irgendwie gar nicht so interessiert. Ich habe gedacht so, ja, okay, ist halt scheiße, aber...
Heute mit meinen ganzen Bitcoins natürlich anders, ne?
Wenn ja.
Es darauf und runter geht, dann...
Ja, heute ist das Drama groß.
Hast du gehört, dass die Geissens überfallen wurden?
Wer?
Ja, die Geissens.
Nee, habe ich leider nicht gehört.
Ja, die Geissens wurden überfallen in ihrem Haus in Saint-Tropez.
Oh, war ja.
Richtig, und Robert Geiss hat erstmal eine Insta-Story gepostet, kurz danach, und... Ja, muss ziemlich krass gewesen sein. Apropos Kohle weg und so.
Ja, aber er wird ihn nicht treffen. Also ich bin mal gespannt. Also es gibt ja die Gerüchte, dass das eigentlich alles Fake ist, was sie da so erzählen. Mich würde das echt interessieren.
Ich glaube das nicht. Hast du mal den, also ich bin normalerweise mittlerweile nicht kein großer Fan mehr von dem OMR-Podcast hier mit Philipp Westermeier, weil das ist irgendwie immer das gleiche Gesülze. Was ich echt aufschlussreich und interessant fand, der hat ja auch mit Robert einen Podcast gemacht, wo der halt mal so diese Story erzählt, wie der damals eben Uncle Sam verkauft hat und so weiter. Und also das klingt schon sehr authentisch. Und das, also da kriegt man auch ein bisschen anderes Bild von dem Typen, weil der ist ja halt eher so der Unternehmer und ist nicht so dieser Hampelmann da in seiner Reality-Serie. Ich glaube, der hat das schon, die haben halt ziemlich schnell gecheckt, dass sie, wenn sie ihre Kohle da vernünftig anlegen wollen, dass sie halt in Immobilien investieren müssen. Und daher kriegt er bis heute einen Großteil seiner Kohle, weil die dann angefangen haben, da in Südfrankreich im großen Stil Buden zu kaufen.
Okay.
Haben die renoviert, also halt richtig, ne, so vom Feinsten ausgestattet und dann halt mit Gewinn wieder verkauft. Und das machen die bis heute. Das ist eigentlich ein Großteil des Geschäftsmodells von denen.
Okay.
Und dieses Ganze, so, ich habe da irgendwann mal meine Klamottenmarke verkauft und so, ist immer noch irgendwie ganz geil für die Story, aber das ist eigentlich nicht das Business, was die machen. Und der hat, erst haben sie es für RTL 2 halt alles, also ne, haben die einfach nur vor der Kamera gestanden, dann haben die genau wie irgendwie so Günther Jauch oder auch Stefan Raab gecheckt, ach so, Moment mal, wenn ich die Produktionsfirma selber habe, dann kann ich die Kosten kontrollieren und kann die ganzen Bums einfach dem Sender verkaufen. Das machen die jetzt auch schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, haben die halt komplett ihre eigene Produktionsfirma und so. Also das klang alles ziemlich, also wenn das Hand und Fuß hat und also wenn der auch echt Ahnung hat, wovon er redet.
Okay.
Ganz spannend. Kann man sich mal ganz gut reinziehen. Wenn die Hörbuchstunden aufgebraucht sind bei Spotify, dann...
Ja. Oh Mann, ey. So, Obama gewinnt die Wahl. Am 4. November 2008 schreiben die USA Geschichte. Barack Obama wird zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, der dem Slogan Yes, we can sowie einer großen Portion Hoffnung, jede Menge Charisma und einem digitalen Wahlkampf wie nie zuvor begeistert er Millionen, vor allen Dingen auch viele junge Menschen. Für viele ist dieser Tag mehr als nur Politik, auch im Ausland. Es ist ein globaler Gänsehautmoment, der selbst in Deutschland Partys, Public Viewings und Jubel auslöst.
Na. Ja, man würde sich das so ein bisschen zurückwünschen, ne? Also, ja. Wenn man sich anguckt, was so heute abgeht.
Ja, das ist crazy.
Wobei man sagen muss, also wenn man es wirklich nüchtern betrachtet, hat Obama, also der hat innenpolitisch, glaube ich, schon so mit diesem Obamacare-Ding, Krankenversicherung und so, hat er schon irgendwie gute Sachen gemacht, aber so international, ich meine, der hat auch Krieg geführt ja, was das angeht, war der jetzt auch nicht viel besser als andere US-Präsidenten. Aber ich meine, der ist offensichtlich irgendwie ein smarter Typ und so, kann drei gerade Sätze reden und so weiter.
Ich mag den.
Ja, ja.
Ich total. Mag den und vor allen Dingen finde ich, hat der hat halt tatsächlich so ein bisschen was bewegt, glaube ich halt schon. Und vor allen Dingen, was ich ganz cool finde, ist, dass quasi, ja, dadurch, es hätte, also ich finde, die USA hat ganz viele Präsidenten, mit denen ich nichts verbinde. So, und der einzige, mit dem ich was verbinde, also positiv gesehen, ist halt Obama. Und ansonsten eher schwierig. So, und ansonsten ist es auch immer eher negativ, finde ich.
Ja, ja, definitiv.
Und das ist halt das Erschreckende, finde ich. Dass du eigentlich so, ja, weiß ich nicht, das muss doch andere Leute geben als Trump. Also, warum? Warum müssen wir den so ertragen?
Ja, keine Ahnung. Ja, mit Sicherheit gäbe es theoretisch andere Leute, ne? Aber ich meine, die haben sich dann halt auch in der Partei nicht durchgesetzt. Ich meine, die haben da ja dieses komische System mit ihren Vorwahlen und so. Dann hast du ja am Anfang stehen da ja 20 Leute auf der Bühne. So, und dann letzten Endes so hat sich die Partei halt dafür entschieden, nö, wir schicken Trump ins Rennen. So.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem an dem System da, dass du halt, wenn du jetzt so als, ich meine, hier rein theoretisch, wenn jetzt, ach, keine Ahnung, es fällt mir kein Beispiel ein, aber hier, wie heißt der denn nochmal? Dieser About You, Tarek Müller. So, der hat schon ein paar Mal so ja gesagt oder angedeutet, dass er sich auch vorstellen könnte, in die Politik zu gehen. Oder wenn du jetzt irgendeinen theoretischen Musiker hättest, ne, der sagt, yo, ich mach's und würde dann Wahlkampf machen, so, dann und du könntest genug Leute mobilisieren, ja, weiß ich auch nicht, würde wahrscheinlich auch nicht passieren, aber theoretisch so in Deutschland könntest du dann auch erfolgreich sein und von mir aus Bürgermeister werden in irgendeiner Stadt oder, ja, okay, Bundeskanzler jetzt vielleicht nicht sofort, aber in Amerika, dadurch, dass das halt so, also A, sowieso nur diese zwei Parteien gibt und dann auch diese krasse Lagerbildung, ist das halt, ja, weiß ich auch nicht, es verstärkt halt so dieses Negative und Positive so krass.
Ja, ja, ist halt, also so ich finde halt krass, wie, also, dass die so extrem polarisieren, finde ich halt crazy.
Ja, und dass es immer krasser wird. Man weiß gar nicht, was soll jetzt als nächstes. Also im Grunde genommen kann ja jetzt wieder als Gegen, wenn das Pendel jetzt wieder in die andere Richtung ausschlägt, kann ja eigentlich nur noch Jesus amerikanischer Präsident werden. Weißt du, wer soll, also, weiß ich auch nicht.
Ja. Naja. Der Fall Fritzl schockiert die Welt. Am 29. April 2008 wird in Arnstetten in Österreich der unfassbare Inzestfall Josef Fritzl öffentlich. Die damals 42-jährige Elisabeth F. berichtet, dass sie von ihrem eigenen Vater 24 Jahre lang im Keller des Familienhauses eingesperrt wurde. In dieser Zeit gebar sie 7 Kinder, ebenfalls unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die Nachricht erschüttert nicht nur Österreich, sondern die ganze Welt. Wegen der Grausamkeit, der systematischen Isolation und wie zur Hölle sowas jahrelang unentdeckt bleiben kann. Behörden und Nachbarn stehen unter Druck und der öffentliche Umgang durch die Medien mit dem Fall wirft ethische und gesellschaftliche Fragen auf. Und was machen eure Nachbarn eigentlich gerade so? Ja, das fand ich krass. Also es gab so zwei Sachen, an die ich mich halt wirklich erinnere. Das eine ist dieses Natascha Campus-Ding, auch aus Österreich, die ja auch irgendwie jahrelang wurde die auch festgehalten. Und dann dieser Fritzl-Fall, der auch kratz war.
Ja. Ja, keine Ahnung. Und da so diese Frage, was machen deine Nachbarn eigentlich gerade so? Ja, ey, weiß man nicht irgendwie, ne? Also man fragt sich halt wirklich, wie kann das sein, dass das über so lange Zeit auch niemand mitbekommt? Ja. Aber ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass sogar mal jemand gesagt hat, so nach dem Motto, ey, irgendwie ist das ein komischer Typ oder da stimmt irgendwas nicht oder so, aber das ist dann wahrscheinlich so krass, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das, also, ja.
Ja, ich finde es auch irgendwie so, nee, das ist sehr schwierig. Aber
ja,
also, und es passiert immer in Österreich.
Ja, irgendwas stimmt da nicht.
Das, nee, alles, was nicht so gut und cool war, Österreich. Post für alle, das Briefmonopol fällt. Am 1. Januar 2008 fällt in Deutschland nach über 50 Jahren Alleinherrschaft offiziell das Briefmonopol der Deutschen Post AG. Ab jetzt dürfen auch andere Bieter Briefe unter 50 Gramm befördern, also klassische Alltagspost. Der Fall des Monopols sollte eigentlich den Markt beleben. Mehr Wettbewerb, bessere Preise, mehr Auswahl. In der Realität blieb die Post trotz offener Türen weiter Platzhirsch. Denn wer hat schon Lust, 10 verschiedene Briefkästen zu suchen? Ich glaube, die einzigen, die ich kenne, die auch noch Post machen, wie heißen die denn? Flink hätte ich fast gesagt, nee, aber so heißen die nicht.
Ich weiß es nicht.
Es gibt auch noch so einen Briefzusteller.
Ja, also genau, ich krieg immer von einem bestimmten Unternehmen, kriege ich immer Post von so einem anderen Anbieter. Nicht, der kommt halt nicht über die Deutsche Post, sondern, aber ich weiß auch nicht, wie die heißen. Die sind so rot-weiß irgendwie. Auf jeden Fall fährt die immer mit so einem roten, das ist immer so dieselbe Frau, die kommt immer mit so einem roten Fahrrad.
Okay.
Ja, was soll ich sagen? Aber das ist genau das Ding, ne? Dass, ich glaube, es gibt halt Unternehmen, die das nutzen.
PIN.
So, die halt.
PIN heißt PIN. In Berlin ein Unternehmen, was.
Ja, das stimmt. Vielleicht, ich glaube, das sind die sogar. Aber ja, das sind dann halt so Unternehmen, die viel Post verschicken, die machen dann eben so Rahmenverträge mit irgendeinem anderen Anbieter. Aber ja, es stimmt ja, wenn du jetzt privat, ne, du müsstest ja dann, die müssten ja eigene Briefkästen aufstellen, weil die Post sagt ja nicht, jo, wirf's bei uns rein und wir leiten es dir dann weiter,
naja, oder
wie auch immer. Dann sagen die, fick dich. Und überhaupt diese ganze Infrastruktur aufzubauen, ist ja krass. Also Also dieses Einsammeln, meine ich jetzt, ne, der Briefe.
Ja, völlig crazy.
Und ja, was man dann vielleicht auch noch nicht so ganz abgesehen hat, war so das ganze Thema ja auch Digitalisierung, ne? Weil ich glaube, klassisch Briefe, also ich meine jetzt auf Firmen untereinander, schicken sich Rechnungen per Mail und so. Also es ist ja dann auch irgendwann, klar, werden immer noch viel Briefe verschickt, aber auch nicht mehr so relevant gewesen. Ist jetzt kein krasser Wachstumsmarkt, würde ich mal sagen.
Ich glaube.
Anders als Pakete. Pakete gibt es ja immer mehr.
Das stimmt.
Aber Briefe? Weiß nicht. Ist nicht, habe ich nicht, ich habe gerade neulich irgendwie letzte Woche oder sowas gehört, in irgendwo in Dänemark oder so wird, glaube ich, die Briefzustellung eingestellt. Die sagen, Briefe gibt es nicht mehr.
Ja, also, Dänen sind auch richtig schlau.
Alles elektronisch nur noch. Naja, macht ja auch, also wenn du es organisiert, also ist in Deutschland ein bisschen schwierig, aber wenn du die richtige Technik und so dafür hast, dann macht es schon Sinn. Ich weiß nicht ganz genau, ob es Dänemark war, aber irgendwas habe ich da gehört, dass irgendwo gibt es keine Briefe mehr. Jetzt auch nicht ab morgen, aber ab nächstem Jahr oder so.
Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut.
Briefe immer scheiße, eigentlich auch. Ja, entweder will jemand Geld von dir haben oder es ist eigentlich immer scheiße, wenn du einen Brief kriegst. Es sei denn, du kriegst Kohle vom Finanzamt wieder, aber es kommt ja auch nicht so häufig vor. Also ich finde es immer ungeil, wenn ich was im Briefkasten habe.
Ja, ich gehe auch relativ selten zum Briefkasten.
Das ist die beste Taktik. Das ist so der Klassiker. Yeah, wie hieß noch damals dieser Schuldnerberater, wo dann Leute immer mit so einer ganzen Papiertüte voll mit ungeöffneten Briefen. Ja, sie haben leider 250.000 Euro Schulden.
So. Mit Iron Man bringt Marvel im Jahr 2008 seine erste große Eigenproduktion auf die Leinwand und trifft voll ins Schwarze. Unter der Regie von Jon Favreau schlüpft Robert Downey Jr. in die ikonische Rolle des Tony Starks mit einem genialen, exzentrischen Milliardär, mit einem geilen Hightech-Anzug und einem noch geileren Hang zur Selbstinszenierung. Basierend auf der gleichnamigen Comicfigur kombiniert der Film Action, Science-Fiction und zynischen Humor und etabliert dabei nicht nur Iron Man als coolsten Superhelden des Jahrzehnts, sondern startet auch das inzwischen gigantische Marvel Cinematic Universe. Die berühmteste Post-Credit-Szene mit Nick Fury, Samuel L. Jackson, legt bereits den Grundstein für die Avengers, obwohl damals noch keiner wusste, wie groß das alles werden würde. Iron Man, mein Lieblingsfilm. Liebe ich, mag ich.
Ja, ist ja gar nicht, also das ist leider, da bin ich so raus.
Solltest du mal mit anfangen.
Ich finde aber Robert Downey Jr. geil.
Ja.
Also die Sherlock Holmes Filme zum Beispiel.
Ja, die sind auch sehr gut.
Mega gut. Ja. Aber nee, dieses ganze Marvel-Dings und so.
Ja, musst du mal mit anfangen. Das wird dir gut tun. So, Iron Man haben wir doch eben schon erwähnt, aber in den Kinocharts in 2008 in Deutschland hat Iron Man nahezu keine Rolle gespielt. Auf Platz 43 mit gerade mal 817.000 Zuschauern trudelte Robert Downey Jr. ins Ziel. Weit, weit hinter Madagaskar 2, James Bond 007, ein Quantum Trost und Mamma Mia, die an der Spitze der Kinocharts standen. Auch Will Smith gehörte 2008 noch zu den absoluten Weltstars, wie rund 3,8 Millionen Besucher für Hancock beweisen. Ebenfalls 2008 in den Kinos und jetzt noch immer in unseren Herzen The Dark Knight, Wally und Kung Fu Panda. Nicht in unseren Herzen, aber auch für lange Zeit der schlechteste Teil der Reihe gewesen, Indiana Jones und der König des Kristallschädels.
Habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich oute mich jetzt. Ich habe noch nie einen Indiana Jones Film geguckt.
Oh, nee?
Nee. Okay. Habe ich noch nie geguckt. Okay. Irgendwie, weil, habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt, Harrison Ford ist für mich Han Solo. Und alles andere, was Harrison Ford seitdem gemacht hat, ist Kacke. Weil der ist Han Solo. Und ich erwarte, dass wenn Harrison Ford irgendwo auf der Leinwand erscheint, dass gleich danach Chewbacca kommt. Kommt nicht, also ist der Film scheiße.
Bei mir ist es ehrlich gesagt genau umgekehrt. Also ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, am Anfang gar nicht gecheckt. Also ich habe schon gecheckt, dass es Harrison Ford ist, steht ja auch da. Aber er sieht ja, der ist ja da noch so jung. Oder sieht zumindest so jung aus, jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zu den ersten beiden, Quincy Jones wollte ich gerade sagen. Mann, wie heißen die Scheiße?
Star Wars.
Nein, die...
Indiana Jones.
Indiana Jones. Dass ich das erst gar nicht so, also für mich war das gar nicht so offensichtlich, dass das derselbe Typ ist. Okay. Und ich habe zum Beispiel, also ja, Indiana Jones, aber wo ich ihn zum Beispiel auch geil finde, ist in hier... Naja, wo er diesen Typen spielt, der zu Unrecht verdächtigt wird, seine Frau
auf der Flucht zu
haben. Und, ja, genau. Ja. Und auf der Jagd gibt es dann ja auch noch irgendwie.
Mit Wesley Snipes ist das, glaube ich.
Wesley Snipes, ja.
Ja, stimmt, da fand ich ihn auch ganz gut. Es gibt noch einen, wo ich ihn ganz gut finde, aber diese Indiana Jones-Geschichte war für mich der erste Film nach Star Wars. Und da habe ich gesagt, so, nein, fickt euch. Ich will das nicht. Das ist Han Solo ist das. Das ist nicht Harrison Ford, nein, Han Solo.
Ja. Ach, ich weiß nicht, ich finde die Indiana Jones Filme schon ganz cool, wobei also die ersten zwei oder drei, danach hört es irgendwie auf.
Mama Mia habe ich auch nie geguckt. Das ist so dieser Sing-Film, ne?
Ja, ist halt Abba,
ja, so
Abba-Songs.
Ganz grausam.
Ja, ich finde ja Abba, also ich muss sagen, ich stehe ja auf Abba so ein bisschen. Das ist einfach geile Popmucke so. Aber dieser Film, weil der ist ja super hochkarätig besetzt, ne? Der ist ja so mit Pierce Brosnan, spielt damit. Also wirklich viele sehr bekannte SchauspielerInnen. aber ja, von der Handlung her, also ich meine, der lebt halt von der Musik, aber dann höre ich mir lieber eine ABBA-CD an.
Ja, besser ist. Das war 2008. Alter, wir haben eine Stunde 23 gemacht. Paul, kürz das mal runter auf 60 Minuten.
Naja, die letzten Folgen waren auch immer ein bisschen kurz, von daher.
Ja, dann diesmal Overtime.
Ist schon okay.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Adios.
Auf Wiederhören.